Gestern war Tag der Schöpfung. Vor knapp 15 Jahren haben sich die Kirchen in Deutschland Gedanken darüber gemacht, alles Mögliche wird gefeiert bei uns, aber es gibt keinen Tag für die Schöpfung. Und seit letztem Jahr wird dieser Tag gefeiert. Gestern war ein besonders großer Gottesdienst in Berlin gewesen, zu diesem Tag der Schöpfung. Der Inhalt dieses Tages ist eigentlich mehr so in diese Richtung: Wir wollen unsere Schöpfung bewahren. Und ein bisschen leisten wir ja als Gemeinde jetzt auch einen Beitrag. Wir haben uns nämlich entschieden, auf Ökostrom umzusteigen. Es ist sogar ein kleines bisschen billiger. Aber ich denke, wenn wir von Schöpfung reden, dann denken wir nicht nur an die Schöpfung, weil wir so landläufig ja zu allem, was um uns herum ist, Schöpfung sagen. Wir denken auch nicht nur an den Schöpfer, weil wir Gott auch als Schöpfer bezeichnen, sondern wir sind davon überzeugt, dass Gott das auch alles gemacht hat. Wir bezeichnen ihn nicht nur als Schöpfer, sondern glauben, dass Gott nicht mehr als 7 Tage gebraucht hat, um all das zu machen, was um uns herum ist. Da hat es im letzten Jahr eine heftige Diskussion unter uns gegeben. Wir haben ja eine große Konferenz gehabt in den USA, Generalkonferenz. Da sind die Delegierten aus der gesamten Welt dabei gewesen. Und da ist die Idee aufgekommen, wir sollten eigentlich das noch präziser formulieren. Wir sollten sagen, dass Gott alles in 7 Tagen gemacht hat, wo jeder Tag 24 Stunden hat. Und da hat es heftige Diskussionen gegeben. Die einen sagen, in der Bibel steht nichts von 24 Stunden. Und andere haben gesagt, wir müssen das deutlich formulieren. Da habe ich mich mit meinem Bruder darüber unterhalten, über dieses Problem. Und habe ihm erklärt, was dahinter steckt. Eigentlich geht es nicht darum, dass wir gegen Schöpfung sind. Wir sind nur dagegen, dass das fest formuliert wird, es sind 24 Stunden. Das reicht doch zu wissen, ein Tag hat 24 Stunden. Wir müssen das nicht in unsere Überzeugungen hineinnehmen. Und da meinte er, na, wenn du das glaubst, dann kannst du ja auch den ganzen Glauben über Bord werfen. Dachte ich, hallo, was habe ich gerade gesagt? Es ging gar nicht um die Schöpfung. Aber gelegentlich erleben wir das ja auch, dass wir uns mit jemandem unterhalten über ein Thema. Ihr werdet euch fragen, was hat denn das mit dem Thema zu tun? Ich komme schon noch drauf. Dass wir uns mit jemandem unterhalten und man merkt mit einem Mal, irgendwie ist man haarscharf aneinander dran vorbei. Das hat Jesus auch erlebt mit seinen Schülern. Sie waren unterwegs. Und Jesus erzählt seinen Jüngern nicht nur einmal, nicht zweimal, nicht drei, ja doch, dreimal. Erzählt er ihnen, hört zu Leute, wir gehen jetzt nach Jerusalem. In Jerusalem werde ich gefangen genommen. Dort wird man mich foltern, anspucken, hinrichten. Aber am dritten Tag werde ich auferstehen. Und wir lesen, die haben das nicht kapiert. Es kam sogar zu einem Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und das Gespräch verlief folgendermaßen. Unmittelbar nachdem Jesus davon erzählt hat, dass er gefangen genommen und hingerichtet wird. Da gingen Markus 10, ab Vers 35. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und genau das feiern wir heute. Wenn man sich's recht überlegt, ist es recht stark, von den beiden Schülern zu Jesus zu gehen und zu sagen, wir möchten gerne, dass du für uns was tust. Ich erinnere mich, als Kinder haben wir gelegentlich, ich kann mich an eine konkrete Situation erinnern, wir nannten sowas Expedition. Wir waren drei größere Brüder und wir sind dann irgendwo in den Wald gegangen und haben irgendwelche Dinge getan, Expedition. Und wir wussten, dass die Mutter uns das nicht erlauben wird. Und da sind wir einmal schlau, wie wir waren, hingegangen und haben gesagt, Mutti, sagst du mal ja? Die hat das mitgekriegt, was wir waren. Aber so sieht mir das fast aus. Herr, wir möchten, dass du für uns etwas tust. Sag mal ja. Die haben die Verhältnisse irgendwie umgedreht. Nicht Gottes Wille sollte hier geschehen, so wie Jesus ihnen etwas eher beigebracht hat zu beten. Nicht unser Wille, sondern der Wille des Vaters im Himmel soll geschehen. Im Himmel und auf Erden. Sondern ihr Wille soll geschehen. Einige Zeit vorher war Petrus zu Jesus gegangen und hat Jesus gesagt, Jesus, wir haben nun so viel eingesetzt. Wir sind von zu Hause weggegangen. Wir haben alles stehen und liegen gelassen. Wir haben unseren Beruf aufgegeben. Was haben wir davon? Jesus hat diese Frage nicht beiseite geschoben, sondern Jesus hat gesagt, ich sage es jetzt mal mit eigenen Worten, meine Freunde, das lohnt sich für euch. Ihr werdet nämlich eine Ewigkeit mit mir in der Herrlichkeit verbringen. Aber die beiden Jungs, möchte ich fast sagen, die setzen noch eins oben drauf und sagen, Herr, ich möchte gerne Außenminister werden und ich möchte gerne Finanzminister werden. Also ich nehme mal an, das wären die beiden Jobs gewesen, die so wichtig sein könnten. Also rechts und links von Jesus. Und Jesus stellt die Erfahrung der Jünger ein Stück auf den Kopf. Er sagt nicht, es geht nicht darum, dass ihr vorne sitzt, dass ihr oben sitzt, sondern ich biete euch was an. Den Tod. Um meiner Sache willen. Puh. Heftig. Oder? Statt groß und wichtig werden, geht es darum, unsere Abhängigkeit von Gott zu erkennen. Statt einen Ehrenplatz im Himmel, der Tod. Statt Herrschaft, dienen. Und da kommt auch meine Überschrift her. Ansagen, das sind die Leute, die immer das Sagen haben. Oder einsetzen, sich was für was einsetzen, anpacken. Das Herrschen, das etwas Sagen zu haben oder zu sagen haben, das erleben wir ja in unserem Alltag. Irgendwann mal sind wir immer diejenigen, die herrschen. Kann das sein? Also ich habe das erlebt, dass das schon die ganz Kleinen können. Das ist mein Auto. Ich habe hier das Sagen, was damit gemacht wird. Und immer wieder sind wir auch die Beherrschten. Wir denken beim Herrschen oftmals an Politiker oder sowas. Also nicht sowas, sondern so jemanden. Aber herrschen kann man auch untereinander. Was hat Jesus aus seiner Perspektive dazu zu sagen? Jesus zeigt, wie Gott Macht ausübt. Er benutzt seine Macht, um ganz klein zu werden. Wir sagen dann immer, er erniedrigt sich. Ist das eine Erniedrigung? Aus unserer Sicht wohl. Aber Gott zeigt, was dieses Herrschen ist. Er benutzt seine Macht, um ganz klein zu werden, um ein Mensch zu werden, um sich von Menschen, von denen, die er gemacht hat, bespitzeln zu lassen, aushorchen zu lassen, am laufenden Band Beine gestellt zu bekommen. Ich meine im Sinne von, dass ihm Fallen gestellt werden, damit man seiner habhaft werden kann. Am Ende wird er von den Leuten, die er gemacht hat, gefangen genommen, angespuckt, gefoltert, hingerichtet. Er stellt die Machtverhältnisse, die wir kennen, völlig auf den Kopf und sagt, ich gebrauche meine Macht dazu, um ganz klein zu werden, um für euch da zu sein, um euch den Weg zu ebnen, damit ihr in Ewigkeit mit mir zusammen sein könnt. Was für ein Gott! Jesus hat da wie ein Vorbild reagiert, auch uns gegenüber. Und ich möchte mal mit euch über drei Formen des Herrschens nachdenken, wobei ich nicht den Eindruck erwecken möchte, das sei alles. Macht ausgeübt werden kann von Leuten, die Einfluss haben und, na, wir sagen es so, wie es ist, Knete haben. Also viel Geld. Und so wie Jesus einmal gesagt hat, die Reichen haben es schwer, ins Reich Gottes zu kommen, dass der Hintergrund dafür ist, dass jemand, der das Sagen hat, der Einfluss hat, jemand, der sich um nichts Sorgen machen muss, weil er immer genügend Bargeld da hat, der steht in der Gefahr, sich nicht so schnell was sagen zu lassen. Er will eher das Sagen haben. Und ich habe es auch erlebt in der Gemeinde, wo einflussreiche Leute gewesen sind. Wenn die was gesagt haben, zu irgendeiner Sache ihre Meinung gesagt haben, hat keiner mehr gesprochen. Das war dann das Ja und Amen. Das findet man, also diesen Einfluss oder wo Geld eine Rolle spielen könnte, das findet man in der Gemeinde nicht so. Aber wir wissen, dass schon die Urgemeinde damit Probleme hatte. Denn wenn der Paulus sagt, also hört mal zu, meine lieben Freunde, also so hat er das nicht geschrieben, aber so in dem Sinne würde er es vielleicht heute schreiben, es ist nicht in Ordnung, wenn da jemand zu euch in den Gottesdienst kommt und ihr erkennt an seinem Anzug und an seiner Kleidung, dass das ein Wohlhabender ist, dass ihr ihm sagt, bitte, hier ist Platz, nimm da Platz und hier sitzt du in der ersten Reihe, kannst alles gut sehen. Und dann kommt einer, der nicht so wohlhabend ist, also der ein einfacher Mensch ist, zu dem sagt er, da ist Platz. Die haben schon Unterschiede gemacht. Also eine Form von Macht ist für Leute, die Einfluss und Geld haben. Es gibt aber auch Macht als Zeichen von Verunsicherung. Kann es sein, das will ich einfach mal als These in den Raum stellen, zum Überlegen, Nachdenken, kann es sein, dass das Herrschen wollen als Hintergrundfrage hat, liebt mich jemand? Und wenn ich nicht freiwillig das bekomme, was ich möchte, dann eben mit Druck. Irgendwann wird mich jemand schon anerkennen. Und es gibt sogar Herrschen unter dem Deckmantel des Dienens. Ich will dein Bestes, du musst mir aber gehorchen. Der sogenannte Diener bestimmt, wo es lang geht, was gemacht wird. Jesus war also im Gespräch mit seinen Jüngern, Johannes und Jakobus. Sie hatten keinen Zweifel daran, dass Jesus der oberste Chef ist. Aber sie wollten Ehrenplätze. Wir haben uns doch so eingesetzt, Herr. Du hast doch für uns bestimmt was Besonderes. Vielleicht wollten sie aus dem Mund von Jesus hören, jawohl, ihr seid besser und ihr seid wichtiger als die anderen. Und die waren natürlich dann sauer. Stand ja auch fast so drin. Aber ihr Lieben, es ist leicht, zumal wir Sabbat haben, sich hinzustellen und sagen, wer groß sein will unter euch, soll dienen. Das kann man sagen, das kann man zitieren, hat Jesus gesagt. Das kann man auch gelegentlich jemandem sagen, der immer so nach außen hin tut und, was weiß ich, Eindruck machen will. Demut ist die schönste Tugend. Ich möchte mit euch über drei Schritte nachdenken, von denen ich denke, dass sie möglich oder nötig sind, um diesen Weg zu finden, von dem Gott gesprochen hat. Denn Dienen ist nicht unbedingt das, was uns in die Wiege gelegt worden ist. Dienen heißt mit Jesus leben und in dieser Beziehung wachsen. Im Augenblick ist die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Südkorea, und unter den Athleten ist ein deutscher Hochspringer, Raoul Spank. Er war vor 2 Jahren Weltmeisterschaftsdritter im Hochsprung, und vor dem Wettkampf war er sehr optimistisch, gut drauf, ich schaff's, dieses Mal schaffe ich Gold. Hat jemand mitgekriegt? 9. Platz hat er. Ich sag mal, der war am Boden zerstört. Das sind Situationen, wo dann auch Männer weinen. Hat er gemacht. Und dann sagt er, ja, er ist ja in der Zwischenzeit krank. Vielleicht hat der Infekt schon in mir gesteckt. Dann hat er erklärt, ja, die Socken, die ich angehabt habe, die waren nicht optimal. Mein Fuß ist nämlich in dem Schuh gerutscht. Also wenn sowas passiert, dann versucht man, die Ursachen zu finden und zu beheben und effektiv zu trainieren. Ja, aber wir sind doch keine Weltklasse-Sportler, die sich auf sowas vorbereiten. Aber ich denke, Von so einem Sportler kann man einiges lernen, denn wenn Paulus von einem Sportler spricht, der auf eine Menge Dinge verzichtet, um das Ziel zu erreichen, ist das, glaube ich, ein gutes Bild. Ein Sportler trainiert. Mancher hat im Keller ein Gerät, das aussieht wie ein Fahrrad, aber hat nur ein Rad und das ist ziemlich schwer. Und man kann das, zumindest ist es bei mir so, mit so einem Feststeller das Treten noch ein bisschen schwieriger machen. Es hat einen guten Platz bei mir. Ja, ich lege da manchmal was auf den Sitz drauf. Okay, aber wozu nennt man das? Ja, ich sehe dich gerne. Gut, aber wozu nimmt man das? Man nimmt das, um seine Kondition zu verbessern. Dass man nicht nach der ersten Treppe, die man gestiegen ist, kurzatmig wird. Man trainiert seine Kondition. Kann man sowas als Christ auch? Also da gibt es eigentlich keinen Hometrainer. Aber ich glaube, unser Leben beinhaltet so viele kleine, ich möchte es mal so sagen, Prüfungen. Wo ich vor der Wahl stehe, stelle ich mich jetzt hundertprozentig auf die Seite Gottes oder versuche ich mit einem Kompromiss die Sache zu lösen. 100% auf die Seite Gottes kann bedeuten, dass ich Nachteile einstecken muss in meiner Karriere, in meinem Verdienst oder was auch immer. Das andere, da hat es mal einen Propheten gegeben, der hat zu den Leuten, die das praktiziert haben, da hat er zu ihnen gesagt, warum, ihr Leben, hinkt ihr auf beiden Seiten? Wir haben also, ich sag mal so, einen Hometrainer in unserem Leben, wo wir unser Vertrauen stärken können, indem ich einfach Entscheidungen treffe, mit denen ich Gott zeige, ich stelle mich ganz auf deine Seite. Und lieber Gott, ich weiß, das kann Folgen haben, aber ich glaube, dass du für mich was Gutes draus machen kannst. Ein Sportler muss auch entsprechend Speise zu sich nehmen. Der isst nicht alles, da wird genau berechnet und geguckt, dass es gut portioniert ist und dass auch genügend Ballaststoffe und was weiß ich nicht, wir wollen ja jetzt keinen Gesundheitskurs machen. Aber er guckt danach. Das heißt, wir brauchen als Christen auch Speise, feste Speise. Damit will ich sagen, ein Bibelvers am Morgen oder ein Kalenderblatt reicht nicht als feste Speise. Ich muss für mich einen Weg finden, wo ich feste Nahrung zu mir nehmen kann. Festes Wort Gottes. Mitbekomme, was Gott mit mir vorhat, mit dieser Welt. Und ich muss für mich herausfinden, was für mich gut ist, was meine Beziehung zu Gott fördert und was eher hinderlich ist. Und das entsprechend unterlassen. Es passiert ganz schnell, dass wir Jesus aus den Augen verlieren können in unserem Alltag. Don Bosco war Priester, aber er war auch Erzieher und Schriftsteller. Und er kümmerte sich in einer Stadt in Oberitalien, Turin, um die verwahrlosten Straßenkinder. Er schaffte für sie ein Heim, regelmäßiges Essen, eine Ausbildung. Aber er hatte damit ziemlich Probleme, weil das Geld, das floss halt nicht so. Und eines Tages bat er seine Mutter, ihm da ein bisschen mitzuhelfen, dass sie da mit in der Küche hilft und dass er da nicht noch jemanden anstellen muss, der für das Kochen und wie auch immer bezahlt werden muss. Okay, sie ist gekommen. Und sie hat manches Problem mit diesen verwahrlosten Jungs gehabt. Das waren nur Jungs gewesen. Und als dann die Jungs eines Tages beim Fußballspiel ihren Garten verwüstet haben, war das Maß voll. Und sie packte ihre Sachen. Und ihr Sohn bekam das mit, nahm sie in den Arm und stellte sich mit ihr vor ein großes Kreuz, was sie in diesem Haus hatten. Und sie standen eine Weile schweigend davor. Und dann sagte sie: Ich habe Jesus vergessen. Und sie packte ihre Sachen wieder aus. Der Alltag kann uns manchmal so in Beschlag nehmen, dass uns Jesus aus den Augen gerät. Aber dafür gibt es noch eine Hilfe, die wir haben, glaube ich. Unsere Gemeinde. Und unsere Gemeinde hat verschiedene Gruppen. Da gibt es den Gebetskreis, da gibt es die verschiedenen Hauskreise, da gibt es auch den Gottesdienst und die Begegnung nach dem Gottesdienst. Immer wieder Gelegenheiten, wo wir erleben können. Und ich glaube, hier wären einige, die sagen könnten, jawohl, das kann ich bestätigen, dass man im Austausch, im Gespräch, im Gebet füreinander wieder erlebt, boah, wir haben einen wunderbaren Herrn. Das Zweite, wir waren ja beim Schritte machen, ja. Das war also der erste Schritt, die Beziehung zu Jesus pflegen und vertiefen und darin wachsen. Und merkt ihr, das Erstaunliche dabei ist, wenn es um den Dienen geht, beginnt man erst mit der Beziehung zu dem, der selbst dienen wollte. Das Zweite ist, sich einzusetzen. Da kommt das Einsetzen her. Vielleicht auch mit seinem ganzen Leben. Ich habe mal einen Besuch im Krankenhaus gemacht, also einen Krankenbesuch. Und als ich da im Fahrstuhl stand und da, ich weiß nicht, ob das der 8. oder 9. oder was weiß ich, Stock gewesen ist, wo ich dahin musste, da kam mir so der Gedanke, was passiert eigentlich? Also der Gedanke ist abwegig, aber ich lasse euch mal Einblick haben, was da manchmal in meinem Kopf passiert. Als ich da also so in dem Fahrstuhl stand und das immer höher ging, dachte ich, was passiert eigentlich, wenn hier ein Brand ausbricht? Die vielen kranken Menschen, die darauf angewiesen sind, dass Schwestern, dass Pfleger diese Leute transportieren, in die Fahrstühle reinpacken, wenn man die da überhaupt benutzen darf, weiß ich nicht, wie da die Regelungen sind. Und habe mich gefragt, was würdest du denn machen? Würdest du da mit losziehen und da Kranke? Und da ist mir so bewusst geworden, wie wichtig doch das Leben ist. Und ich wäre lieber ganz unten und würde damit helfen, mit denen, die sie schon geborgen haben, einsetzen. Man muss auch nicht mal sein persönliches Leben einsetzen. Wisst ihr, das geht schon manchmal bei solchen Sachen los. Ich gehe durchs Treppenhaus in der Gemeinde, vielleicht sogar, und da liegt ein Papierschnipsel. Ja, also ihr seid wahrscheinlich alle so demütig, dass ihr das aufheben würdet, selbst wenn keiner dabei ist und das entsorgt. Aber ich kenne Gedanken von mir, dann sage ich, ich habe das Ding doch nicht hingeschmissen und ich sehe es auch gar nicht. Sollen doch die das wegräumen, die das da hingeschmissen haben. Denen müsste man das eigentlich beibringen, wie Ordnung ist. Da kann sich sowas schon zeigen. Ich räume doch nicht deinen Dreck weg. Sowas kann man üben. Echt. Soll sogar von Mal zu Mal leichter fallen. Dienen heißt, dritter Schritt, im Frieden zu leben. Jesus sagte einmal, wenn du Gott eine Gabe opfern willst, in Matthäus 5, Verse 23 und 24. Wenn du also Gott eine Gabe opfern willst und du liegst mit deinem Bruder oder deiner Schwester im Streit, dann lass die Gabe am Altar liegen und versöhne dich erst. Was ist wichtiger? Gott ein Opfer bringen oder sich mit dem Bruder, der Schwester auszusöhnen? Jesus setzt hier eindeutig Schwerpunkte. Er sagt, Gott will von dir überhaupt nichts haben, wenn du die Frage mit deinem Nächsten nicht geklärt hast. Manchmal erleben wir das sogar beim Abendmahl. Da hat der Paulus mal so geschrieben, wer unwürdig ist, der isst und trinkt sich zum Gericht. Und wir denken nicht dran, dass Paulus hier die Zustände in Korinth kritisiert, die Abendmahl gefeiert haben unter sich, als die Reichen zusammen gewesen sind und ordentlich getafelt haben. Und dann, wenn nach Feierabend die einfachen Leute und die Sklaven kamen, da war nur noch Brot und Wasser übrig. Und da hat er gesagt, das ist nicht in Ordnung. Das ist ein unwürdiges Abendmahl. Aber wir projizieren das auf uns und sagen, lieber gehe ich nicht zum Abendmahl. Also entschuldigt, wenn ich das so mal derb formuliere, ihr seid ja alle da. Lieber gehe ich nicht zum Abendmahl. Jetzt weiß ich nicht, ob ich es richtig formuliere. Statt mich mit meiner Schwester oder meinem Bruder auszusöhnen oder zumindest gesprochen zu haben. Ich weiß, das ist ein schwieriges Thema und ich weiß, dass das von heute auf morgen manches Mal gar nicht zu schaffen ist. Und ich weiß, dass es manchmal passiert, dass die Gegenseite gar nicht an einer Versöhnung oder an Frieden interessiert ist. Aber alles, was an mir liegt, will ich tun. Damit ist Dienen Kennzeichen der Gemeinde geworden. Auch unsere Gemeinde. Gemeinde lässt sich auf das Vorbild Jesu ein. Das ist eine Herausforderung. Es gibt einen Politiker, ich glaube, den kennt ihr alle. Das war ein, man könnte fast sagen, so ein Werbeslogan noch vor seiner Wahl. Da sprach er, yes, we can. Wir können es. Habe es schon lange nicht mehr gehört. Aber ich glaube, in Abwandlung können wir dieses Wort sagen, yes, he can, er kann. In diesem Sinne stehe ich vor der Entscheidung, ansagen oder anpacken. Ich wünsche uns, dass wir Leute sind, Leute werden, die aus der Perspektive Jesu schauen können und das nicht als eine Erniedrigung sehen, wenn man dient, sondern als Leben als Jesus. Wir haben jetzt die Gelegenheit, das ein Stückchen zu praktizieren. Es war kurz vor dem Passafest. Jesus wusste, dass für ihn der Zeitpunkt gekommen war, an dem er aus dieser Welt zum Vater hinübergehen würde. Die, die in dieser Welt zu ihm gehörten, hatte er in seiner Liebe umfangen. Und jetzt führte er seine Liebe für sie zum Ziel. Beim Abendessen war es so, dass der Zerstörer, der Teufel, dem Judas Simon Iskariot schon den Gedanken ins Herz gegeben hatte, Jesus auszuliefern. Jesus war von dem Bewusstsein erfüllt, dass der Vater ihm alles in seine Hände übergeben hatte und dass er aus Gottes Gegenwart gekommen war, und wieder in die Gegenwart Gottes zurückkehren würde. Da stand er während des Abendessens auf. Er zog sein Obergewand aus, nahm ein Leinentuch und wickelte es um seine Hüften. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und fing an, seinen Schülern die Füße zu waschen. Er trocknete sie mit dem Leinentuch ab, das er sich umgebunden hatte. Schließlich kam er auch zu Simon Petrus, der sagte zu ihm: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete: Das, was ich tue, begreifst du jetzt noch nicht. Du wirst es aber später verstehen. Aber Petrus sagte zu ihm: Nie und nimmer sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete: Wenn ich dir deine Füße nicht wasche, dann kannst du keine bleibende Verbindung mit mir haben. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann wasch mir bitte nicht nur die Füße, sondern auch noch die Hände und den Kopf. Doch Jesus antwortete: Wer schon gebadet ist, der braucht nichts mehr, als dass seine Füße gewaschen werden, denn er ist ganz sauber. Und ihr seid rein, aber doch nicht alle. Denn Jesus wusste, wer von ihnen vorhatte, ihn auszuliefern. Deshalb hatte er gesagt: Ihr seid nicht alle rein. Als er damit fertig war, die Füße seiner Jünger zu waschen, zog er seine Kleider wieder an und nahm an dem Tisch Platz. Dann sagte er: Habt ihr verstanden, was ich gerade für euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr, und diese Bezeichnung entspricht der Wirklichkeit, denn genau das bin ich. Wenn ich euch jetzt die Füße gewaschen habe, ich, der Herr und Meister, dann müsst ihr euch auch einander die Füße waschen. Ich habe euch ein deutliches Vorbild gegeben. Genau das, was ich für euch getan habe, sollt ihr auch tun. Und wir wollen nach dem Beispiel, das Jesus gegeben hat, und nach dem Auftrag uns gegenseitig die Füße waschen, die Brüder unten im Raum 3, die Schwestern in den Räumen 1 und 2. Wir werden dafür etwas Zeit brauchen. Die hier regelmäßig am Abendmahl teilnehmen, wissen das. Ich würde vorschlagen, dass, darf ich einen Namen nennen? Karim, alle, die hinter dir sitzen, würde ich bitten, zuerst zur Fußwaschung zu gehen. Ich bitte auch die, zum Füßewaschen zuerst zu gehen, die nachher beim Austeilen von Brot und Wein helfen. Die anderen bleiben hier sitzen, wir tauschen nachher, ihr bekommt dann ein Zeichen dafür, wann ihr nach unten gehen könnt. Die anderen bleiben hier und ihr werdet singen, ihr werdet Texte hören, Bilder sehen, Gott begegnen können.